4. Mose 7, Kapitel 19. Wir sehen hier ein sehr interessantes Bild von Jesus und dem Werk, was er am Kreuz für uns getan hat. Dieses Gesetz von dem Opfer der jungen roten Kuh, die gedient hat zur Herstellung des Reinigungswassers. Interessante Schriftstelle heute Abend. Schauen wir uns zuerst dieses Opfer an, die ersten 10 Verse. Und der Herr redete zu Mose und zu Aaron und sprach: Dies ist die Ordnung des Gesetzes, das der Herr geboten hat, indem er sprach: Rede zu den Söhnen Israel, dass sie dir eine rote, junge Kuh bringen, ohne Fehler, an der kein Makel ist, auf die noch kein Joch gekommen ist. Und ihr sollt sie dem Priester Eleazar übergeben, und er soll sie vor das Lager hinausführen, und man soll sie vor ihm schlachten. Und der Priester Eleazar nehme etwas von ihrem Blut mit seinem Finger und sprenge von ihrem Blut 7-mal gegen die Vorderseite des Zeltes der Begegnung hin. Und man soll die junge Kuh vor seinen Augen verbrennen. Ihre Haut und ihr Fleisch und ihr Blut samt ihrem Mageninhalt soll man verbrennen. Und der Priester soll Zedernholz und Ysop und Karmesin nehmen und es mitten in den Brand der jungen Kuh werfen. Und der Priester soll seine Kleider waschen und sein Fleisch im Wasser baden und danach soll er ins Lager zurückgehen. Und der Priester wird unrein sein bis zum Abend. Und der sie verbrennt, soll seine Kleider mit Wasser waschen und sein Fleisch im Wasser baden, und er wird unrein sein bis zum Abend. Und ein reiner Mann soll die Asche der jungen Kuh einsammeln und sie außerhalb des Lagers an einem reinen Ort schütten, und sie soll für die Gemeinde der Söhne Israel aufbewahrt werden für das Wasser der Reinigung. Es ist eine Entsündigung. Und der die Asche der jungen Kuh eingesammelt hat, soll seine Kleider waschen, und er wird unrein sein bis zum Abend. Und es soll den Söhnen Israel und dem Fremden, der in ihrer Mitte wohnt, zur ewigen Ordnung sein. Auch hier wieder ein Bild von Jesu Werk für uns. Das spricht wieder mal von Jesus. Ich lese euch vor aus Hebräerbrief Kapitel 9, Verse 11 bis 15, wer mitlesen will. Da heißt es: Christus aber ist gekommen als hoher Priester der zukünftigen Güter, und ist durch das größere und vollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, und nicht mit Blut und Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum hineingegangen und hat uns eine ewige Erlösung erworben. Also all dieses Heiligtum, all diese Dinge sind ein Bild auf Jesus hin. Und dann heißt es im Vers 13, denn wenn das Blut von Böcken und Stieren und die Asche einer jungen Kuh auf die Unreinen gesprengt zur Reinheit des Fleisches heiligt, wie viel mehr wird das Blut des Christus, der sich selbst durch den ewigen Geist als Opfer ohne Fehler Gott dargebracht hat, euer Gewissen reinigen von toten Werken, damit ihr dem lebendigen Gott dient. Und darum ist er Mittler eines neuen Bundes. Also all diese Opferriten und all dieses Drumherum um diese Opfer im Alten Testament sind Bilder auf Jesus Christus hin. Und schauen wir uns dieses Opfer hier mal an. Ist ein interessantes Opfer. Ein einzigartiges Opfer. Es gibt einige Dinge, die einzigartig sind. Als erstes wird hier Jesus als junge rote Kuh dargestellt. Das ist schon mal interessant. Junge Kuh war eine Kuh, die noch kein Kalb gehabt hatte. Wir könnten sagen, eine jungfräuliche Kuh. Ich weiß nicht, ob man das sowas sagt. Aber es spricht von Reinheit. Das heißt ja auch, dass sie eine Kuh war ohne Fehler und Makel. Und natürlich war Jesus sündenlos, ohne Fehler und Makel. So auch eine rote Kuh. Das war selten. Israeliten hatten da ganz strenge Vorschriften. Ich glaube, wenn sie mehr als 3 Haarbüschel hatte, die nicht rot waren, dann war sie nicht qualifiziert. Es war eine seltene Kuh, eine wertvolle Kuh. Rot erinnert uns auch immer an Blut. Vielleicht auch an den Erdboden, den roten Erdboden. Adam, sein Name kommt vom hebräischen Wort Adama, der Erdboden. Und im 1. Korinther 15 heißt es, dass Jesus der letzte Adam ist. Ja, durch den ersten Adam ist die Sünde zu allen gekommen, haben wir sozusagen geerbt, vom ersten Adam, von einem Menschen auf alle. durch den letzten Adam ja der Lösung erwirkt. Ein Mensch für alle. Was auffällig oder das Auffälligste ist wahrscheinlich an dem Opfer ist, dass es das einzige Opfer ist, wo es explizit heißt, dass es ein weibliches Opfertier sein soll. In allen anderen Opfern, Stiere und Widder und der Ziegenbock, werden uns männliche Tiere dargestellt. Jesus als männliches Tier oder das männliche Tier als Bild für Jesus. Und das ist vielleicht was, wo wir mehr anfangen können damit, weil Jesus war ein Mann. Warum wird er hier als weibliches Tier porträtiert? Ken Graves hat auf der Männerkonferenz drüber gesprochen, war sehr spannend. Jesus war in einem gewissen Sinn beides. Natürlich war er ein Mann, aber er war der vollkommene Mann. Dem hat nichts gefehlt. Er hatte diese männlichen und die weiblichen Eigenschaften in seiner Persönlichkeit, in seinem Charakter. Er hatte diese Eigenschaften, die wir mit Männlichkeit identifizieren. Dort, wo er energisch rein und die Händler aus dem Tempel rausgetrieben hat. Oder wo er die Pharisäer konfrontiert hat. War auch sehr zielorientiert, typisch Mann. Hat einen Plan von Anbeginn der Welt an, diesen Erlösungsplan, und den hat er zielstrebig, ohne abzuweichen, verfolgt. Lösungsorientiert. Eigenschaften, die wir im Allgemeinen Männern zuschreiben. Aber auf der anderen Seite hatte Jesus auch diese Barmherzigkeit und diese Sensibilität Menschen gegenüber. Und er hatte diese Intuition, wo er gespürt hat, was in Menschen gerade vorgeht. Eigenschaften, die man im Allgemeinen eher den Frauen zuschreiben. Ich weiß, ich habe keine Intuition. Jesus hatte auch das Herz einer Mutter. Erinnert euch an die Stelle, wo er weint über Jerusalem und wo er sagt, Jerusalem, Jerusalem, ich wollte euch versammeln, so wie eine Henne ihre Küken und ihren Flügeln sammelt. Sehr mütterlicher, sehr, sehr liebevoller Ausdruck. Also Jesus war der vollkommene Mensch, der letzte Adam, und er hat gleichsam wiederhergestellt, oder in ihm war das vollkommen da, was dem ersten Adam verloren gegangen ist oder was ihm genommen wurde. Ja, der Pastor Ken auf der Männerkonferenz war interessant, hat darüber geredet, dass er glaubt, dass der erste Adam, dass er so geschaffen wurde wie Jesus, als vollkommener Mensch. Vollkommen, der hatte diese männlichen und die weiblichen Anteile und war, ich könnte sagen, eine völlig ausgeglichene Person, eine vollkommene Person. Aber wir wissen, das Problem von Adam war, er war einsam. Und dann hat Gott ihn in den Schlaf fallen lassen und hat aus seiner Seite die Frau genommen, die Frau geformt. Und Gott hat ihm da was weggenommen. Und es war wahrscheinlich nicht nur eine Rippe, sondern hat diesen femininen Anteil genommen von ihm und hat ihm seiner Frau gegeben. Diese Sanftheit und den Mutterinstinkt und die Intuition und diese Sensibilität, es wurde der Frau gegeben. Und ich glaube, da ist was dran. Ich meine, ja, wir sind verschiedene Persönlichkeiten und das hat damit nichts zu tun. Aber es gibt diese Unterschiede zwischen Mann und Frau, die einfach da sind. Und das ist von Gott so gemacht. Und ich glaube, es ist eine Torheit, wenn die Männer Frauen werden wollen oder die Frauen Männer werden wollen. Ich glaube, es ist nur frustrierend, ich meine, für beide. Wenn Menschen was werden wollen, wozu sie nicht geschaffen wurden. Es ist frustrierend für dich und für deinen Partner. Ich glaube, es ist sehr wahr, dass der Mann für sich allein genommen oder auch die Frau für sich allein genommen unvollkommen ist. Unausgeglichen ist. Da fehlt irgendwas. Und das hat der andere. Das war Gottes Plan. Dass Mann und Frau sich einander ergänzen und einander vervollkommnen. Und das ist das Schöne, wenn sie zusammenkommen in der Ehe. Wenn sich ein Mann und eine Frau aneinander binden für ihr ganzes Leben lang. Und diese Einheit werden. Diese zwei Teile, die Gott getrennt hat, wieder zusammenfügen und sie werden eine Einheit. Sie werden ein Fleisch. Und dann ist wieder beides da. Der Mann bringt vielleicht mehr so diesen Schutz und diese Stabilität, die Problemlösungen mit. Und die Frau die emotionale Wärme und die Sensibilität und Intuition und die Geborgenheit, mit in die Familie. Und das ist eine gute Sache, das ergänzt sich. Warum hat Gott das getan, könnten wir fragen. Erstens wissen wir, dass die Ehe, dass es Gottes Plan war gegen Einsamkeit. Aber zweitens, ich glaube auch, dass wir was lernen davon, über unsere Beziehung mit Gott. Um einander zu ergänzen, Einsamkeit auszufüllen, aber dass wir was über ihn lernen auch. In der Beziehung miteinander und die Beziehung, die er zu uns haben will. Na, die Bibel gibt uns das immer wieder als Bild. Die Ehe als Bild zwischen die Beziehung mit Christus und seiner Gemeinde. Mann soll seine Frau lieben, wie Christus die Gemeinde, und die Frau soll ihren Mann respektieren und es leider nachfolgen, wie wir als Gemeinde dem Herrn nachfolgen. Und wir können beide was lernen, Männer und Frauen in diesem Prozess. Wir können was lernen, wie Gott uns sieht, wie Gottes Herz für uns ist. Aber wir können auch was lernen, über wie unsere Beziehung mit ihm ausschauen soll. Auch das können wir in der Ehe lernen. Das Problem ist, dass Männer und Frauen es manchmal vergessen, dass wir nicht vollkommen sind. Wir, beziehungsweise auch der Partner, dass dem was fehlt. Und dass wir dann falsche Erwartungen haben ans andere Geschlecht. Vielleicht sagt der Mann, Mensch, warum ist sie immer so emotional? Hier kannst du nicht einfach mal, einfach emotionslos, rein rational, jetzt einfach mal lösungskonzentriert die Sache hier betrachten. Und die Frau kann sagen, nein, weil den Teil, den hast du. Mann, warum verschwendest du so viel Zeit mit Quatschen, mit diesen ganzen nebensächlichen Details? Sie sagt, du bist so ein herzloser Kerl. Du hast keine Gefühle, du verletzt meine Gefühle. Du hast immer nur deine Arbeit und deine Dinge da im Kopf, deine Ziele. Ist dir das wichtiger als ich? Vielleicht sagt die Frau, Mann, wo ist deine Intuition? Und er kann sagen, du hast sie mir genommen. Wo ist deine Sanftheit, diese Einfühlsamkeit? Ja, die hast du. Nein, du bist so ein Einzelgänger. Warum bist du nicht mehr beziehungsorientiert und sprichst nicht mehr mit mir und hey, du sprichst für uns beide dafür. Es ist ein Unterschied zwischen Mann und Frau. Und ja, wir sind unterschiedliche Persönlichkeiten und verschieden stark ausgeprägt, aber diese Unterschiede sind da. Ich denke, es wäre Torheit, es verleugnen zu wollen. Und das ist gut. Es ist gut, wenn wir verstehen Gottes Plan. Dass wir nicht geschaffen wurden zur Konkurrenz, sondern geschaffen wurden zur Einheit. Und einander zu ergänzen und zu vervollkommen. Der Mann hat was verloren und die Frau bringt ihm das zurück, was er verloren hat. Und genauso bekommt die Frau durch ihren Mann den Teil, den sie nicht hat. Das ist ein schöner Prozess und Gott hat was vor. Durch diesen Prozess des Zusammenkommens möchte er, dass wir reifere, geistlichere Menschen werden und Gott besser kennenlernen und ihn verherrlichen. Das Problem kommt, wenn ein Partner falsche Erwartungen hat an den anderen. Wenn er erwartet, dass von mir aus der Mann, dass die Frau so wird wie er oder die Frau, dass der Mann so wird wie sie. Und einerseits pervers, andererseits verlangen wir das Unmögliche. Frauen sind nicht dazu geschaffen, Männer zu werden und Männer nicht dazu geschaffen, Frauen zu werden. Männer, die Frauen werden nie so denken wie wir. Und unsere Berufung als Männer ist nicht, die Frauen zu kritisieren dafür, sondern Jesus sagt, sie zu lieben, wie Christus die Gemeinde liebt. Nicht, dass wir einen Mann aus ihr machen. Sagen, Mann, komm doch, sieh die Dinge doch mal genauso wie ich. Und genauso für die Frauen. Der Mann wird nie der Mann sein, den du dir wünschst. Das wird er nicht sein, selbst wenn er sein Bestes gibt. Selbst, ich meine, hoffentlich werden wir Männer lernen, mit Gottes Hilfe sensibler zu werden und Jesus ähnlicher zu werden in dem Bereich, durch seinen Geist, der in uns wirkt. Aber Frauen, erwarte nicht, dass dein Mann so wird wie deine beste Freundin oder dass er deine beste Freundin wird. Das kann er gar nicht. Diese Träume, ich wünschte, ich könnte den ganzen Tag einfach mit ihm zusammensitzen und Tee trinken und ihm mein Herz ausschütten und wir können miteinander reden und wir hören einander zu und sitzen stundenlang da am Strand beim Sonnenuntergang und hey, irgendwann, seine Festplatte ist nach 2 Stunden Reden voll, die ist überlastet, der kann gar nicht mehr aufnehmen. Irgendwann wird er mit den Themensprüngen nicht mehr mitkommen. Und wirst am nächsten Tag sagen, Mann, du hast mir nicht zugehört. Er hat schon zugehört, aber er kann sich die Details nicht merken. Er weiß noch, wir sind gestern am Strand gesessen und haben geredet. Ja. Wird sich auch nicht daran erinnern können, was er letzte Woche getan hat. Ich war in der Arbeit, aber Mann, was ich genau getan habe... Du erzählst immer so wenig von dir. Ja, wenn ich mich erinnern würde, würde ich mehr erzählen. Sie möchte da sitzen und reden und das Herz teilen und irgendwann wird er beginnen, unruhig zu werden. Und er denkt über die Dinge nach, die er noch erledigen will. Und sagt, hey, komm, jetzt ist Zeit, mal aufzustehen und Dinge in Angriff zu nehmen. Und ja, du bist so unsensibel. Nee. Ist nicht, weil er dich nicht liebt. Ist, weil er einfach anders ist, weil er so gebaut ist, projektorientiert. Und er will vielleicht nicht zuhören, aber er will dich versorgen. Und das ist auch eine gute Sache. Wir müssen lernen, das Positive zu sehen, an den Unterschieden. Es ist ein Segen, dass er sich um die Dinge kümmert. Also was ist die Lösung des Problems? Vielleicht sagst du als Frau, was wenn mein Mann... nicht so mit mir redet, wie ich es gern hätte. Was soll ich machen? Oder nicht so viel redet, zumindest wie ich will. Und was ist die Lösung? Sprich mit dem letzten Adam, mit Jesus. Das ist die Lösung. Weil er versteht dich. Und er ist da. Und er ist der vollkommene Mann. Er hat die Zärtlichkeit und die Sensibilität, Verständnis, die Liebe und den Gemeinschaftssinn und all diese Dinge, kann dir stundenlang zuhören, all diese Dinge, die du suchst. Er ist der perfekte Ehemann. Wirst du nicht in einen menschlichen Mann finden. Er ist der perfekte geistliche Ehemann. Und er wird diese tiefsten Bedürfnisse befriedigen und nur er kann das. Die Lösung ist nicht irgendein anderer Mann. Meiner ist so ein Klotzer, suchen wir einen anderen. Nee, dem fehlt auch was, ist auch behindert. Lösung ist nicht ein anderer, die Lösung ist Jesus. Sprich mit ihm, verbring Zeit mit ihm, finde deine Erfüllung in ihm. Und genauso für die Männer gilt genau dasselbe. Männer, erwartet nicht, dass eure Frauen euch glücklich machen oder eure tiefsten Bedürfnisse erfüllen. Oder dass sie die Antworten sind auf alle eure Fragen. Sind sie nicht. Dass sie den Himmel auf der Erde bereiten euch. Wird nicht passieren. Sind die Dinge, die wir in Gemeinschaft mit Jesus finden. Und wenn wir mit ihm rumhängen, dann wird er uns auch befähigen, die Frauen zu lieben. Und sensibel zu sein über unser natürliches Vermögen hinaus. Und das ist der Schlüssel, das ist die Antwort. Das ist die Antwort, wenn wir unsere unrealistischen Erwartungen loslassen und den anderen freigeben, Mann zu sein oder Frau zu sein. Also die Männer Mann zu sein und die Frauen Frau zu sein. Anderen freigeben, das zu sein, wozu Gott sie geschaffen hat. Und wir uns beide auf Jesus ausrichten. Das ist der Schlüssel. Und dann können Mann und Frau zusammenkommen und sie können einander tragen. Und sie können die Schwachheiten des anderen ergänzen. Das ist Gottes Plan, das ist, wozu er das Ganze gemacht hat. Und in diese Einheit hinwachsen. Und dann kann Beziehung zwischen Mann und Frau was Wunderschönes sein. Aber wenn wir von irgendeinem anderen Menschen erwarten, dass er Gottes Platz einnimmt in unserem Leben, dann müssen wir enttäuscht werden. Weil es gibt einen Gott und das sind nicht wir. Gott ist Gott. Und wir können das gar nicht erfüllen. Erwarte nicht von irgendeinem anderen Menschen, dass er deine tiefsten Bedürfnisse erfüllt. oder dass er oder sie Gottes Platz einnehmen kann, das geben kann, was nur er geben kann. Dass ein anderer Mensch dein Erlöser ist, unter Anführungszeichen. Der dich erfüllt, der dir den letztlichen Sinn gibt. Das wird nicht passieren. Wir sind zuerst auf Gott hingeschaffen und dann sagt er, sollen wir unseren Nächsten lieben. Aber zuerst ihn. Problem ist, wenn wir immer wieder an anderen Menschen an Gottes Stelle setzen wollen und diese Dinge erwarten, die nur Gott geben kann, dann werden wir den Menschen zerstören. Niemand kann diese Last tragen, Gott sein zu müssen. Für dich. Wirst die Beziehung zerstören. Und du kannst dir das anschauen. Es passiert immer wieder. Wo sich Menschen an den Partner klammern und von dem Unmögliches erwarten. Und das kann er gar nicht leisten. Schlüssel ist, dass wir uns auf Gott ausrichten. Und dann gemeinsam als Einheit, als Mann und Frau vorangehen. Ihm dienen, ihm nachfolgen. Das ist der Schlüssel. Das ist der Schlüssel. Jesus ist der vollkommene Heiland. Jesus ist sowohl dieser Opferstier als auch die rote Kuh. Er ist der Vollkommene. Und er ist die Antwort auf unsere tiefsten inneren Bedürfnisse. Aber schauen wir weiter hier im Kapitel 19. Was ist noch einzigartig an diesem Opfer hier? Vers 3 lesen wir, dass die Kuh nicht von dem Priester geschlachtet wurde. Alle anderen Opfer wurden von den Priestern geschlachtet. Diese Kuh wurde nicht von den Priestern geschlachtet, sondern jemand anderer hat sie geschlachtet vor dem Priester. Interessant, erinnert uns auch an Jesus. Jesus wurde vor den hohen Priester Kaiaphas geführt, aber es waren die Römer, die ihn gekreuzigt haben. Diese Kuh wurde auch nicht am Altar verbrannt, sondern außerhalb des Lagers. Hebräerbrief, glaube ich, sagt uns auch, dass Jesus außerhalb des Lagers hinausgegangen ist. Er hat außerhalb der Stadt gelitten und ist gekreuzigt worden. Auch das ist erfüllend in Jesus. Dann ein weiterer Unterschied ist, dieses Opfer ist nicht ausgeblutet worden, sondern das Blut ist mitverbrannt worden. Das ist Teil dieser Reinigungsasche geworden. Das Blut, das reinigt. Und dann in Vers 6 sehen wir, dass noch drei Dinge mitverbrannt wurden mit dieser Kuh. Da haben wir zuerst mal Zedernholz. Spricht vom Kreuz. Manche glauben, dass das Kreuz, an dem Jesus hing, wirklich aus Zedernholz war. Ist nicht unwahrscheinlich. Dann Ysop. Ysop war so eine poröse Pflanze. Pflanze, die Flüssigkeit aufgesaugt hat, wie so ein Schwamm heute. Und das ist auch was sie Jesus am Kreuz dargereicht haben. Ysop wurde auch verwendet, um das Opferblut an den Altar zu sprengen. Im Psalm 51, im Vers 9, betet der David und sagt, entsündige mich mit Ysop und ich werde rein sein. Wasche mich und ich werde weißer sein als Schnee. Und dann haben wir Karmesin. Oder manche übersetzen es vielleicht mit Purpur. Manche Übersetzungen. Auch das wieder. Rot wie Purpur, blutrot, spricht wieder vom Blut. Interessant ist, dass dasselbe Wort auch Wurm bedeuten kann. Das ist deshalb, weil diese Karmesinstoffe oder Purpurstoffe durch diese Würmer hergestellt wurden. Es gab diesen Farbwurm, diesen Purpurwurm, haben die gezüchtet. Und die wurden dann zerrieben. Und die haben dann so einen roten Gatsch ergeben und da haben sie diese Textilstücke eingetaucht und die haben die Farbe angenommen, dieser Farbwürmer. Deswegen ist es dasselbe Wort. Psalm 22 betet Jesus. Das ist ein messianischer Psalm. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann sagt er, ich bin ein Wurm. Ist dieses Wort. Ich bin ein Wurm und kein Mensch. Ein Spott der Leute, und verachtet vom Volk. Jesus sagt, ich bin so ein Farbwurm. Es ist faszinierend. Es ist interessant, wie sich diese Farbwürmer vermehrt haben. Ein Farbwurm ist so ein Baum hochgekraxelt und hat sich an irgendeinen Ast festgeheftet. Und dann hat er sich so verpuppt. Und dann, wenn er seine Nachkommen zur Welt gebracht hat, ist der Wurm aufgeplatzt. Und ist gestorben. Praktisch. Und durch seinen Tod hat er neues Leben gegeben, seinen Nachkommen. Und was übrig geblieben ist, war so ein roter Punkt auf dem Ast. Der rote Punkt hat sich, ich glaube sogar nach 3 Tagen, in weiß verwandelt und ist abgefallen, so abgeschuppt. Perfektes Bild. Erinnert uns an Jesaja 1, wo es heißt, wenn eure Sünden rot wie Karmesin sind, wie Schnee sollen sie weiß werden. Wenn sie rot sind wie Purpur, wie Wolle sollen sie werden. Verwendet genau dieses Bild aus der Natur. Also all diese Beigaben sprechen über Jesus, über sein Werk für uns. Lesen wir weiter im Vers 11. Da sehen wir, wie diese Asche von dieser roten Kuh angewandt werden sollte oder was damit gemacht werden sollte, wozu sie da war. Wer einen Toten berührt, die Leiche irgendeines Menschen, der wird 7 Tage unrein sein. Dieser soll sich am 3. Tag damit entsündigen und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entzündigt am 3. Tag, auch interessant, wir haben den 3. Tag hier, reden wir uns gleich an die Auferstehung, 7. Tag, Zahl 7 für Vollkommenheit, vollkommene Entsühnung. Ich weiß nicht mehr, wo ich war, welchen Satz. Wir lesen mal weiter im Vers 12. Dieser soll sich am 3. Tag damit entzündigen und am 7. Tag wird er rein sein. Und wenn er sich nicht entzündigt am 3. Tag, dann wird er am 7. Tag nicht rein sein. Jeder, der einen Toten berührt, die Leiche eines Menschen, der gestorben ist, und sich nicht entzündigt, hat die Wohnung des Herrn unrein gemacht. Und diese Seele soll ausgerottet werden aus Israel. Weil das Wasser der Reinigung nicht auf ihn gesprengt wurde, ist er unrein. Seine Unreinheit ist noch an ihm. Das heißt, jeder, der gesagt hat, ich habe mich versündigt, aber ich will nicht gereinigt werden, der wurde getötet, der wurde gesteinigt. Und der Grund, warum war das so? Weil er das Lager verunreinigt hat oder das Heiligtum, in dessen Mitte der Herr war. Das war eine ernste Sache. Lohn der Sünde ist der Tod. Im Alten Testament haben wir Bilder für geistliche Wahrheiten im Neuen Testament. Wenn du sagst, ich will die Entsündigung nicht, dann Tod. Lohn der Sünde ist der Tod, sagt uns die Bibel. Und Gott will nicht, dass wir mit Toten rumhängen, geistlich gesprochen, geistig Toten oder an toten Orten rumhängen, tote Dinge tun. Es wird uns umbringen. Lohn der Sünde ist der Tod. Sogar, dass dieses Zelt, wenn einer in ein Zelt reinging, wo ein Unreiner drin war, selbst dann ist er unrein geworden. Vers 14. Lesen wir einfach die nächsten Verse hier fertig. Dies ist das Gesetz. Wenn ein Mensch in einem Zelt stirbt, jeder, der in das Zelt geht und jeder, der in dem Zelt ist, wird 7 Tage unrein sein. Und jedes offene Gefäß, auf dem kein festgebundener Deckel ist, wird unrein sein. Und jeder, der auf freiem Feld einen mit dem Schwert erschlagenen oder einen Verstorbenen oder die Knochen eines Menschen oder ein Grab berührt, wird 7 Tage unrein sein. Und man soll für den Unreinen etwas von dem Staub des zur Entzündigung Verbrannten nehmen und lebendiges Wasser darauf in ein Gefäß geben. Und ein reiner Mann soll ein Ysopbüschel nehmen und es in das Wasser eintauchen und soll etwas auf das Zelt sprengen und auf alle Gefäße und auf die Personen, die dort sind, und auf den, der die Knochen oder den Erschlagenen oder den Verstorbenen oder das Grab berührt hat. Und zwar soll der Reine den Unreinen am 3. Tag und am 7. Tag besprengen und ihn am 7. Tag entsündigen, und er soll seine Kleider waschen und sich im Wasser baden, und am Abend wird er rein sein. Und wenn jemand unrein wird und sich nicht entsündigt, dann soll diese Seele ausgerottet werden aus der Mitte der Versammlung. Denn er hat das Heiligtum des Herrn unrein gemacht. Das Wasser der Reinigung ist nicht auf ihm gesprengt worden, er ist unrein. Also Gott war es wichtig, dass es passiert ist. Das soll ihnen zur ewigen Ordnung sein, und wer das Wasser der Reinigung sprengt, soll seine Kleider waschen, und wer das Wasser der Reinigung berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Und alles, was der Unreine berührt, wird unrein sein, und wer ihn berührt, wird unrein sein bis zum Abend. Also einerseits hat das Ganze natürlich einen praktischen Aspekt, dass die Leute, die Tote berührt haben, in Quarantäne gesteckt wurden, bis es klar war, ob sie sich irgendwie infiziert haben durch diesen Kontakt mit dem Toten. Und diese ganze Reinigung und auch diese Asche, wir wissen, Asche hat eine desinfizierende Wirkung, es hat ja einen praktischen Wert, das Ganze. Und Juden, die sich daran gehalten haben, wurden auch von vielen Seuchen bewahrt in der Geschichte. Die Pest zum Beispiel. Leute, die klar das medizinische Verständnis nicht hatten, haben gesagt, die Juden sind schuld an dem Ganzen. Sind irgendwie mit dem Teufel im Bunde, weil keiner von denen die Krankheit kriegt. Die Ursache war einfach diese Waschungen und diese Gesetze, die Gott ihnen gegeben hat. Das ist der praktische Wert von diesen Dingen, aber viel wichtiger für uns ist natürlich die geistliche Anwendung. Und da haben wir zwei Dinge, die wir hier sehen. Erstens sehen wir, der den Unreinen bespritzt mit dem Wasser, der dem Unreinen hilft, der muss selbst ein Reiner sein. Und zweitens, wenn wir uns verunreinigt haben, wenn wir gesündigt haben, mit falschen Personen an den falschen Orten die falschen Dinge getan haben, vielleicht nur gedacht haben, dann müssen wir uns reinigen lassen. Wir sehen hier, wie wichtig es Gott ist, dass die Menschen entreinigt wurden, entsündigt wurden. Das Gewissen reinwaschen lassen. Vers, den wir ganz am Anfang gelesen haben. Und das ist passiert durch diese Asche der jungen Kuh. Wie wir gesehen haben, all die Zutaten für diese Asche sprechen von dem Werk, was Jesus für uns getan hat am Kreuz. Durch die Asche und durch Wasser. Lebendiges Wasser. Wovon spricht Wasser? Wissen wir schon alle. Zwei Dinge. Wort Gottes. Epheser 5 spricht vom Wasserbad im Wort und auch den Heiligen Geist. Ströme lebendigen Wassers aus dem Innern. Also wenn wir Mist gebaut haben, müssen wir es nicht mit uns rumschleppen. Den Dreck. Unser belastetes Gewissen, diese Lasten. Sondern wir können kommen und wir können es Gott bekennen und sagen, bekennen heißt nichts anderes als mit ihm übereinstimmen. Sagen, ja, Herr, ich bekenne, dass es falsch ist. Ich bekenne, dass es raus muss aus meinem Leben. Ich stimme dir überein. Aber dann kann ich mich reinigen lassen von ihm. Ich darf sein Werk am Kreuz für mich in Anspruch nehmen. Und sagen, danke, Jesus, du bezahlt hast dafür, für diese konkrete Sache. Und ich nehme das im Glauben für mich in Anspruch, was du getan hast für mich. Und dann kann ich das Wort Gottes aufschlagen. Und kann meine Gedanken und ganzen Schmutz aus meinem Hirn rauswaschen. Durch sein Wort. 18 Mal hat Gott gesagt in der Bibel, seid heilig, denn ich bin heilig. Das ist der Grund. Er sagt, seid ihr heilig, denn ich bin heilig. Ich will, dass ihr so seid, wie ich bin. Und heilig heißt auch immer heil. Gott sagt uns, ich will, dass ihr so heil seid, wie ich heil bin. Und Gott ist ziemlich heil. Perfekt. Heil. Gott sagt, sagt heilig, wie ich heilig bin. Nicht nur, dass wir ihm ähnlich sind, sondern wenn wir heilig sind, werden wir auch heil sein. Und das ist Gottes Motiv. Er will uns immer beschützen, wenn er uns diese Dinge sagt. Nicht uns irgendwelche Lasten auflegen, sondern ihm geht es darum, hey, komm, sei heilig, halt dich fern von diesen toten Dingen. Nicht, weil ich dich dir an irgendeinen gesetzlichen Trip auferlegen will, aber weil ich weiß, dass ich das Gute ist für dich, weil ich dich beschützen will. Sei heilig, wie ich heilig bin. Dann wirst du auch heil sein. Und Gott sagt uns das im 2. Korinther, im Kapitel 6, Vers 16 bis Kapitel 7, Vers 1, wer Notizen macht. Da ist es, denn wir sind der Tempel des lebendigen Gottes. Wie Gott gesagt hat, ich will unter ihnen wohnen und wandeln und ich werde ihr Gott sein und sie werden mein Volk sein. So wie er in der Mitte des Lagers gewohnt hat. Darum heißt es, geht aus ihrer Mitte hinaus, aus der Mitte der Götzendiener und sondert euch ab, spricht der Herr. Und rührt Unreines nicht an und ich werde euch annehmen. Und ich werde euch Vater sein und ihr werdet mir Söhne und Töchter sein, spricht der Herr, der Allmächtige. Da wir nun diese Verheißung haben, Geliebte, so wollen wir uns reinigen von jeder Befleckung des Fleisches und des Geistes und die Heiligkeit vollenden in der Furcht Gottes. Also bring die Dinge, wenn es irgendwas gibt, was dich belastet. Bring das Zeug zu Jesus. Bring dein Herz zu Jesus. Er ist derjenige, der uns reinigt, und er ist auch derjenige, der uns heil macht. Er ist unser vollkommener Ehemann, der uns erfüllt und der uns zufriedenstellt und der uns heil macht. Lass uns beten. Vater, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir für das, was Jesus für uns getan hat. Und ich danke dir, Herr, dass es die Wahrheit ist. Ich danke dir, dass es wirklich Vergebung gibt. Wirklich Reinigung gibt in Jesus. Dass es nicht nur irgendein Schrott ist, so ein psychologisches Ding, was wir uns vormachen, damit wir uns irgendwie besser fühlen. Jesus, die Schuld ist wirklich weg, weil du bezahlt hast. Und ich danke dir, dass wir kommen dürfen und uns reinwaschen lassen dürfen und unser Leben auf dich ausrichten dürfen, Herr. Und dadurch heile und freie Menschen sein können und auch als Mann und Frauen das werden können, was wir potenziell werden können in dir. Und darum bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns, Herr. Lehr du uns das. Das ist, worum es sich dreht, um dich, Jesus. Und ich bitte dich, dass wir da einfach leben in dieser Beziehung mit dir und im Vertrauen auf dich, in der Hingabe an dich, Herr. Danke für dein Wort, dass du uns immer wieder erinnerst an deine Gnade. Wir vergessen so leicht. Danke, Herr Jesus, für all das, was du für uns getan hast.